Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. In Sachsen-Anhalt hat sich ein schweres Zugunglück ereignet. Dabei kamen gestern am späten Abend mindestens 10 Menschen ums Leben. 23 weitere wurden verletzt, als ein Regionalexpress und ein Güterzug ungebremst zusammenstießen. Der Aufprall war so stark, dass der Personenzug aus den Gleisen geschleudert wurde. Das Unglück ereignete sich in dichtem Nebel auf einer eingleisigen Strecke nahe Hordorf zwischen Magdeburg und Halberstadt.
Am Nachmittag nach dem nächtlichen Zugunglück. An der Unfallstelle versammeln sich Trauernde spontan zu einem Gebet für die Opfer. Seit gestern Nacht sind Rettungskräfte im Dauereinsatz, bergen Tote und Verletzte und versuchen Trümmerteile zu beseitigen. Gestern Abend gegen 22.30 Uhr war der Nahverkehrszug Harz-Elbe-Express bei dichtem Nebel kurz vor der Haltestelle Hordorf ungebremst in einen mit Containern beladenen Güterzug gerast. Als die Rettungskräfte eintreffen, bietet sich ihnen ein fürchterliches Bild.
Die erste Kabine ist völlig zerstört und auch die Achse ist völlig weggerissen. Den Zug hat es im Prinzip aus dem Gleisbett rausgehoben, über die Böschung. Und der Güterzug, den Personenzug, und der Güterzug ist dann weitergefahren.
Den ganzen Tag versuchen Ermittler, Beweismaterialien zu sichern und fahnden nach Ursachen. Lag es am kalten Wetter, defekten Signalanlagen oder möglicherweise menschliches Versagen?
Die Ermittlungen sind aufgenommen. Wir werden erst möglicherweise in wenigen Tagen definitive Aussagen über den Hergang und vor allen Dingen über die auslösenden Ursachen treffen können.
Fest steht, auf dem Gleisabschnitt des Bahnunglücks war noch kein zusätzliches Sicherungssystem installiert, das Züge automatisch bremsen kann.
Auch am Abend liegt die zertrümmerte Regionalbahn noch neben den Gleisen. Sie soll vorsichtig zerlegt werden, um Spuren zu sichern und möglicherweise noch Opfer zu bergen. Viele Passagiere wurden bei dem Frontalzusammenstoß schwer verletzt und auf umliegende Krankenhäuser verteilt. Dort versuchte Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Böhmer, mit den Opfern zu sprechen.
Ich habe ein Mädchen in einem anderen Krankenhaus gesehen, schätzungsweise 10 Jahre alt. Das kann man ja bloß so aus der Entfernung schätzen. Die noch schwer bewusstlos ist, schwerste innere Verletzungen hatte, auch ein Schädel-Hirntrauma hat, von der noch keine Personalien bekannt sind, wo auch keine Eltern irgendwie sich bisher gemeldet haben.
Etliche der Schwerverletzten sind noch in Lebensgefahr. Die durch den Zug geschleuderten oder eingequetschten Passagiere haben sich viele komplizierte Verletzungen zugezogen.
Es sind Polytraumata, das sind also Mehrfachverletzungen, Schädelverletzungen, Brustkorbverletzungen, Bauchverletzungen, Extremitätenverletzungen, teilweise auch Wirbelsäulenverletzungen.
Viele Heranwachsende sollen unter den Opfern sein, einige auch aus dem Ausland. Die Toten sind schwer zu identifizieren. Auch deshalb konnten noch nicht alle Angehörigen verständigt werden. Ein Expertenteam des BKA soll jetzt bei der Identifizierung helfen.
Zum Stand der Bergungsarbeiten nun direkt von der Unfallstelle Kerstin Palzer.
Mittlerweile sind immer noch über 100 Ermittler und Rettungskräfte hier an der Unfallstelle. Die Fahrtenschreiber der beiden verunglückten Lokomotiven sind mittlerweile ausgewertet und das Ergebnis soll morgen bekannt gegeben werden. Und im Laufe der Nacht wird man wohl auch die 10 Todesopfer identifiziert haben. Die Frage nach dem Sicherheitssystem, das es hier auf der Bahnstrecke noch nicht gab, dass die Lokomotive automatisch abgebremst hätte, da ist wohl mittlerweile klar, das hätte diese fürchterliche Katastrophe verhindert. Aber dieses moderne Bremssystem, das sollte erst in den nächsten Monaten installiert werden. Und damit zurück nach Hamburg.
Die Polizei hat für Angehörige der Reisenden eine Hotline eingerichtet. Die Rufnummer lautet 0391 546 1412. Weitere Informationen finden Sie auch unter tagesschau.de. Die Unruhen in Ägypten eskalieren und drohen vollends in Anarchie umzuschlagen. In die protestierende Menge mischen sich Plünderer. Bei Gefängnisrevolten entkamen mehrere tausend Häftlinge. Die Live-Übertragung des Fernsehsenders Al Jazeera wurde verboten. Die Armee ist jetzt auch in den Badeort Sharm el-Sheikh auf dem Sinai eingerückt. Im Zentrum Kairos demonstrierten auch heute Tausende trotz einer Ausgangssperre auf dem Tahrirplatz und forderten den Rücktritt von Präsident Mubarak.
Sie schreien ihre Wut auf Mubarak heraus, fordern seinen Rücktritt. Der Protest gegen das Regime des ägyptischen Präsidenten hält an. Auf dem zentralen Tahrirplatz in Kairo versammelten sich mehrere tausend Menschen und dann das. Düsenjets des Militärs im Tiefflug über den Demonstranten. Ein Versuch, diese einzuschüchtern, aber der Protest ist ungebrochen. Wir wollen, dass das Volk eine Regierung bestimmt. Wir wollen weder Mubarak noch Suleiman. Mubarak und sein neuer Vizepräsident im Hauptquartier der Armee, Bilder des ägyptischen Fernsehens, die zeigen sollen, das Regime genießt den Rückhalt des Militärs. Mubarak ernennt Gouverneure so, als wäre seine Regierung nicht gefährdet. Doch weiter bietet sich Friedensnobelpreisträger El-Baradei als Chef einer Übergangsregierung an. Um seine Haut zu retten und wenn er noch einen Funken Patriotismus hat, rate ich ihm zu verschwinden und so sein Land zu retten. Die Soldaten in den Straßen, noch haben sie nichts gegen die Demonstranten unternommen. Immer wieder kommt es zu Szenen der Verbrüderung. Aber es gibt auch diese Bilder, die die ägyptische Armee selbst zur Verfügung stellt. Festnahmen. Angeblich soll es sich um Plünderer und Diebe handeln. Angeblich. Die Sicherheitslage in Kairo ist tatsächlich kritisch. Vor allem nachts. Es kommt zu Plünderungen, zu Überfällen. Aus Gefängnissen sollen tausende Kriminelle entkommen sein. In zahlreichen Vierteln haben sich Bürgerwehren gebildet, um Straßenzüge zu sichern. Das alles zeigt, das System Mubaraks bröckelt immer mehr. Es kann die Sicherheit nicht mehr garantieren.
Auf dem Flughafen von Kairo warten viele Ausländer auf eine Möglichkeit, Ägypten zu verlassen. Mehrere arabische Staaten und die USA organisieren Sonderflüge. Das Auswärtige Amt verschärfte zwar seine Sicherheitshinweise, rät aber nicht generell von Ägyptenreisen ab. Die deutschen Reiseveranstalter bekräftigten, sie könnten Touristen notfalls schnell ausfliegen. Bislang habe das aber noch niemand verlangt.
Das ist Kairos Ort mit den bekanntesten Sehenswürdigkeiten. Zum Tahrirplatz zieht es normalerweise vor allem Touristen, die beispielsweise das Ägyptische Nationalmuseum besuchen wollen. Jetzt sind hier unter den Augen des massiv aufgezogenen Militärs nur noch Demonstranten zu sehen. Urlauber und Reisende in den von den gewaltsamen Unruhen geprägten Metropolen versuchen, das Land zu verlassen. An den Urlaubsorten am Roten Meer dagegen sei die Lage, so Reiseveranstalter, noch ziemlich normal. Lange Schlangen an Kairos internationalem Flughafen. Wer kann, versucht zu gehen. Nicht einfach, denn viele Flüge sind verspätet oder annulliert. Stundenlange Wartezeiten müssen in Kauf genommen werden. Die deutsche Botschaft erwartet eine Ausreisewelle von den vielen Touristen, die das Chaos schnell hinter sich lassen wollen, und den etwa 7000 Deutschen, die in Kairo leben.
Wir fliegen die Familie aus heute. Mein Mann bleibt zurück und kümmert sich um die restlichen Angestellten, die noch hier sind von der Firma, um auch die irgendwie rauszukriegen aus Ägypten. Und dann warten wir zu Hause in Deutschland ab und gucken, wie die Lage ist, ob wir wieder zurück können oder ob wir eventuell ganz die Zelte abbrechen müssen.
Unsere Firma hat beschlossen, alle unsere Mitarbeiter zu evakuieren. Und das ist der Grund, warum wir jetzt hier stehen und warten, bis wir nach Hause geflogen werden.
Heute bereits haben die Türkei und andere Länder Flugzeuge geschickt, um eigene Staatsbürger auszufliegen. Das Auswärtige Amt hat für morgen einen Zusatzflug organisiert, damit Ausreisewillige Ägypten verlassen können.
Zum aktuellen Stand jetzt aus Kairo, Jörg Armbruster.
Überraschend ist heute Abend Mohammed El-Baradei auf dem Tahrirplatz aufgetaucht. Er ist einer der Hoffnungsträger der Opposition. Eine Rede hat er nicht gehalten, aber er hat den Demonstranten zugerufen. Das ist erst der Anfang. Wir werden nicht aufgeben. Das ist der Beginn einer neuen Zeit. Die Moslembrüder haben inzwischen vorgeschlagen, El-Baradei solle mit dem System Mubarak verhandeln, um eine Übergangsregierung zu bilden. Die Moslembrüder sind zwar illegal in Ägypten, sie gelten aber als die am besten organisierte Oppositionspartei. Die Generäle haben sich bisher zu diesem Vorschlag noch nicht geäußert. Ob sie sich mit den Moslembrüdern, den Islamisten, also einlassen, ist fraglich. Morgen wissen wir möglicherweise mehr und damit zurück nach Hamburg.
Die USA gehen zwar auf Distanz zu ihrem Verbündeten Mubarak, fordert aber nicht offen seinen Rücktritt. Außenministerin Clinton sagte in mehreren Interviews, die bisherigen Reformen könnten nur ein Anfang sein. Eine Kürzung der US-Finanzhilfen stehe derzeit nicht zur Diskussion. Bundeskanzlerin Merkel appellierte in einem Telefonat an Mubarak, den Konflikt ohne Gewalt zu lösen. Merkel reist morgen mit mehreren Ministern nach Israel.
Als Folge der Unruhen hat Ägypten seine Grenze zum Gazastreifen geschlossen. Die Palästinenser gehen davon aus, dass die Abriegelung noch einige Tage andauern dürfte. In Israel hat sich das Kabinett heute mit der Lage im Nachbarland Ägypten befasst. Premierminister Netanyahu sagte, man müsse nun Verantwortung und Besonnenheit zeigen. Ziel sei, dass die Beziehungen zwischen Israel und Ägypten gut blieben. Israel hatte vor mehr als 30 Jahren einen Friedensvertrag mit dem Nachbarland abgeschlossen.
Der tunesische Oppositionspolitiker Rachid Ghannouchi ist nach 20 Jahren im Exil in seine Heimat zurückgekehrt. Etwa 1000 Menschen empfingen den führenden Kopf einer bislang verbotenen islamisch-konservativen Partei am Flughafen von Tunis. Seine Rückkehr war durch den Sturz von Präsident Ben Ali möglich geworden. Ghannouchi sagte, seine Partei und er stünden für eine moderate islamische Politik. Der afrikanische Kontinent steht vor der Gründung eines neuen Staates. Der Süden des Sudans will sich vom Nordteil abspalten. Nach dem vorläufigen Ergebnis einer Volksabstimmung sind fast 99% der Wähler dafür. Noch ist der Sudan der größte afrikanische Staat. Der Nordteil ist arabisch-muslimisch geprägt. Im Südsudan leben schwarzafrikanische Christen. Die Volksabstimmung war Teil eines Friedensabkommens, das 2005 den Bürgerkrieg beider Volksgruppen beendet hatte.
Es ist der Freudenschrei eines Landes, das es noch nicht gibt, aber das doch jetzt schon seine Geburt feiert. In Juba, der Hauptstadt des Südsudan, tanzen die Menschen und hoffen auf endlich bessere Zeiten. Gerne würde ich unsere Unabhängigkeit schon jetzt offiziell erklären, sagt der designierte Präsident Salva Kiir. Aber lasst uns die Gesetze einhalten und langsam voranschreiten. 3 Wochen ist es her, da durfte der Südsudan über die Abspaltung vom Norden abstimmen. Es war Teil des Friedensabkommens und das Ende einer langen Leidenszeit. Mehr als 20 Jahre lang tobte im Sudan immer wieder ein Bürgerkrieg zwischen dem muslimischen Norden und dem christlich-afrikanischen Süden. 2 Millionen Menschen starben, Millionen andere wurden vertrieben. Es ging damals und heute vor allem ums Öl. Die großen Felder liegen im Süden, aber der Norden hat die Leitungen. Und genau daran könnte der neue Staat scheitern. Denn außer Öl gibt es im Südsudan gar nichts. Das Land ist bettelarm und dazu noch im Innern zerstritten.
Das alles unter der Voraussetzung, dass ja an die 90% der Landesbewohner Analphabeten sind, keine gemeinsame Sprache haben, keine gemeinsame Kultur, keinen gemeinsamen ethnischen Hintergrund und auch keine gemeinsame Religion im Wesentlichen. Und das sind natürlich denkbar ungünstige Voraussetzungen für ein neues Staatswesen.
Sie sehen das erstmal anders und feiern ihren Südsudan. Am 9. Juli soll er offiziell verkündet werden, der dann jüngste Staat Afrikas.
Die Staaten der Europäischen Union beraten über gemeinsame Ansätze bei der Rentenpolitik. In der ARD-Sendung Bericht aus Berlin sagte Bundesfinanzminister Schäuble, bezüglich des Renteneintrittsalters gebe es bereits konkrete Verabredungen. Das sei nötig, um die Wettbewerbsbedingungen innerhalb der EU anzupassen. Zwar wolle niemand einen einheitlichen europäischen Superstaat, nötig sei aber eine bessere wirtschaftliche Abstimmung.
In Berlin ist heute die internationale Grüne Woche zu Ende gegangen. Nach einer Bilanz der Veranstalter mit mehr Besuchern als im Vorjahr und mehr Umsatz. So kamen insgesamt etwa 415.000 Menschen zu der weltgrößten Leistungsschau für Landwirtschaft, Ernährung und Gartenbau. Das sind 15.000 mehr als im vergangenen Jahr. Überschattet wurde die Grüne Woche in diesem Jahr von dem Dioxinskandal.
In der Fußball-Bundesliga schöpft Mönchengladbach im Abstiegskampf wieder Hoffnung. Das Team von Trainer Fronzek gewann bei Frankfurt 1:0. Im zweiten Sonntagsspiel hat Freiburg bei Stuttgart gepunktet mit einem 1:0-Sieg. Die Tabelle: Dortmund führt mit Abstand auf Platz 2 Leverkusen, dritter ist München, vierter Mainz. Die zweite Hälfte mit Nürnberg, gefolgt von Schalke. In der Abstiegszone Köln, Stuttgart und Mönchengladbach. Ausführliche Spielberichte der beiden Sonntagsbegegnungen sehen Sie in den Tagesthemen. Am Abend sind die Paarungen für das Halbfinale des DFB-Pokals ausgelost worden. Duisburg trifft auf Cottbus und München tritt gegen Schalke an. Die Spiele werden am 1. und 2. März ausgetragen. Und nun die Wettervorhersage für morgen Montag, den 31. Januar.
Eine ausgedehnte Hochdruckzone reicht vom Atlantik bis nach Osteuropa. Sie sorgt auch noch zu Beginn der kommenden Woche für ruhiges Winterwetter mit viel Sonnenschein abseits einiger Nebel- oder Hochnebelfelder. Wie in der Nacht im Norden. Sonst verläuft die Nacht klar, teilweise aber auch Nebel- oder Hochnebelfelder. Am Tag im Norden fast überall trübes Wetter, sonst viel Sonne abseits des Nebels, wobei sich die Sonne in der Mitte häufiger zeigt als im Süden. Deutschlandweit bleibt es trocken. Der Wind weht meist nur schwach und kommt aus unterschiedlichen Richtungen. Heute Nacht minus 3 Grad an der Nordsee und bis minus 15 Grad im Südosten. Am Tag minus 5 Grad bei Dauernebel und plus 3 Grad bei viel Sonnenschein. Am Dienstag im Norden vielerorts trübes Wetter, sonst, wo kein Nebel ist, viel Sonnenschein. Am Abend kommt im Nordwesten Regen auf. Am Mittwoch und auch am Donnerstag im Norden und in der Mitte viele Wolken, die etwas Regen oder Schnee bringen. Vorsicht Glätte. Im Süden weiter ruhiges, teilweise freundliches Wetter.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen um 22.45 Uhr mit Tom Buro darin. Angst in Kairo, wie sich die Bürger gegen Plünderer schützen und Suche nach der Ursache, das schwere Zugunglück von Hordorf.